Shalom, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und bevor ich anfange, will ich nochmal ganz kurz so einen Rahmen geben, warum ich dieses Thema mitgebracht habe. Wir haben bei uns in der Gemeinde jetzt gerade eine Predigtreihe gehabt, die hieß Mission Liebe. Und ein Teil dieser Predigtreihe war es, dass wir im Rahmen des Gottesdienstes so apologetische Fragen beantworten. Also es ging darum, wie können wir mit unseren nichtchristlichen Freunden zu verschiedenen Themen ins Gespräch kommen. Also Fragen, die Leute, die nicht glauben, immer mal wieder auch an den christlichen Glauben stellen. Und da kam diese Frage auch vor. Die wurde mir zugeteilt, ich weiß nicht warum, aber also warum gibt es eigentlich eine Hölle und wer kommt da rein? Und das ist so der Rahmen, in dem wir jetzt hier denken wollen. Ja? Also wenn wir die biblischen Texte über die Hölle lesen, müssen viele von uns ja echt schlucken. Ja? Also irgendwie bereiten uns diese Beschreibungen Bauchschmerzen. Wir haben Probleme, diese theologische Lehre von der Hölle mit unserem Gottesbild zusammenzubringen. Irgendwie stört uns das. Ja? Die Bibel, vor allem aber die Evangelien und auch die Offenbarung, die benutzen ja sehr, sehr viele Bilder, um die Ernsthaftigkeit und die Grausamkeit und diese Unbeschreiblichkeit der Hölle irgendwie in Worte zu fassen, mit denen wir was anfangen können. Ja, wir finden hier Beschreibungen, und jetzt einmal Luft holen, ja, unauslöschliches Feuer, äußerste Finsternis, Heulen und Zähneknirschen, ewiges Verderben, finstere Höhlen des Abgrunds, brennender Schwefel, Feuersee, ewige Qualen, totale Gottesferne. Was machen wir mit diesen Bildern? Was genau können wir uns unter diesem sehr realen Ort vorstellen? Ganz kurz gesagt, glaube ich, dass die Hölle der Ort ist, wo Gott nicht ist, wo Gott seine Gegenwart entzieht. Ja, wo die Menschen in alle Ewigkeit mit vollem Bewusstsein auf die Gegenwart Gottes verzichten müssen. Und diese krassen und irgendwie verstörenden Bilder im Neuen Testament, die sollen uns so einen ganz kleinen Schimmer von dem geben, was dort auf uns wartet, in dieser ewigen Gottesferne. Weil ganz ehrlich, ich glaube, wir können uns das niemals wirklich vorstellen, was es bedeutet. Dafür reicht unsere Vorstellungskraft nicht, wie schlimm das sein kann. Ja, also wenn wir mal aus der Gottesperspektive gehen, ja, der dreieinige Gott, der wird ja in der Bibel als die Quelle wahren Lebens und wahrer Freude und wahren Friedens beschrieben. Ja. Ohne ihn gibt es das alles nicht. Auch jetzt schon in dieser Welt. Ja. Wir haben Freude und wir haben Frieden und wir haben Leben, weil Gott hier ist, weil Gott da ist. Das haben wir ja gerade auch gesungen. Ja? Ohne ihn gibt es das alles nicht. Ja, vielleicht dieses Bild mal. Ja? Wenn du dich wärmen willst, dann musst du dich ans Feuer stellen. Wenn du nass werden willst, dann musst du ins Wasser steigen. Wenn du Liebe und Freude und Kraft und Frieden und Leben und Glück haben willst, dann musst du dich dem nähern, der sie hat. Oder sogar in sie oder ihn hineingehen, ja. All das gibt es nämlich nur in der Gegenwart Gottes. Ja, Liebe, Freuden, Frieden. Ja, aber wenn Gott nun in Ewigkeit abwesend ist, dann kann es das alles nicht mehr geben. Und ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ja, weil wir haben das ja, selbst die Nichtchristen haben das ja jetzt noch. Vielleicht mal mit anderen Worten, die wir vielleicht ein bisschen eher verstehen, auch wenn es immer noch ein bisschen abstrakt bleibt. Ja, wenn Jesus von sich selber sagt, dass er das Brot des Lebens ist, dann bedeutet der Verlust von Jesus, dass man hungert. Ganz logisch, ja. Wenn Jesus das Licht der Welt ist, dann bedeutet der Verlust von Jesus Dunkelheit. Wenn Jesus der gute Hirte ist, bedeutet der Verlust von Jesus, allein und verloren umherzuziehen. Und wenn Jesus die Auferstehung und das Leben ist, dann bedeutet der Verlust von Jesus der ewige Tod. Und wenn Jesus das Lamm Gottes ist, das für unsere Sünden geopfert wurde, dann bedeutet der Verlust von Jesus, dass wir diesen Preis selbst bezahlen müssen. Ja, also ganz logisch erstmal. Wir wollen uns jetzt in den nächsten Minuten mal überlegen, wie wir mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, über diese herausfordernde biblische Lehre reden können. Und ganz klar, kleines Vorwort, ich kann hier natürlich jetzt nicht alles zum Thema Hölle sagen und nicht alle Bibelstellen besprechen. Es gibt einfach viele biblische und theologische Facetten und Ebenen, die man eigentlich mit beleuchten müsste. Ich konzentriere mich heute Morgen auf drei Gedanken, die ich jetzt so im Hinterkopf haben würde, wenn ich mit Menschen, die Jesus nicht kennen, ins Gespräch kommen würde. Und der erste Gedanke lautet, die Hölle ist das Resultat menschlicher Freiheit. Die Hölle ist das Resultat menschlicher Freiheit. Gott hat den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet, weil er uns liebt. Er möchte, dass wir uns frei für ihn entscheiden, ihn aus freiem Willen lieben. Und er überlässt uns diese Entscheidung voll im Wissen, dass wir uns auch gegen ihn entscheiden können. Ja, dass wir uns entscheiden können, ihn nicht zu lieben, ihm nicht zu vertrauen, ihm nicht zu gehorchen. Weil Gott zwingt uns seine Liebe nicht auf, sondern respektiert unsere freie Entscheidung. Das heißt, diejenigen, die nicht lieben wollen, müssen ihn nicht lieben dürfen. Und mit diesem freien Willen hat Gott im Grunde die Möglichkeit der Hölle geschaffen. Die Möglichkeit eines ewigen Lebens ohne ihn. Und in diesem Sinne, und wirklich nur in diesem Sinne, aus dieser Perspektive, auch wenn das ein bisschen absurd klingt, ja, ist die Möglichkeit der Hölle Ausdruck der göttlichen Liebe zu uns. J.K. Chesterton hat das einmal so ausgedrückt. Die Hölle ist im Grunde das größte Kompliment, das Gott der Würde der menschlichen Freiheit jemals gemacht hat. Weil letzten Endes gibt es mit den Worten von Slees durch ja nur zwei Arten von Menschen. Ja, diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. So plump das auch klingen mag, aber genau das macht das Wort Gottes deutlich. Und wir müssen uns jetzt nur noch ausmalen, was genau passiert, wenn dieser Wille des Menschen ewige Realität wird. Timothy Keller versucht das so ein bisschen zu beschreiben. Er sagt, wenn unser Wunsch nach Unabhängigkeit von einem Leben abseits von Gott den Weg in die Unendlichkeit findet, mit allen Konsequenzen, ja, wenn unsere Selbstbezogenheit uns nach und nach dann von innen auffrisst und uns füllt mit durchdringender Bitterkeit, mit ekelerregendem Neid, mit lähmender Angst und paranoiden Gedanken, wenn wir uns immer mehr versklaven lassen von unseren Götzen, von den Dingen, die nicht Gott sind, aber in denen wir unsere Hoffnung und unser Glück suchen und nach genau zu dem werden, was wir anbeten. Und ich glaube, wir verlieren dann nach und nach wirklich auch jeden Bezug zur Realität und irgendwie auch unsere Menschlichkeit, ja, die Fähigkeit, unsere Ebenbildlichkeit zu entfalten. Und in diesem Sinne schickt Gott den Menschen nicht in die Hölle. Also in ganz vielen anderen Sinnen schickt Gott natürlich den Menschen auch in die Hölle. Es gibt das Gericht, aber in diesem Sinne schickt Gott die Menschen nicht in die Hölle. Wie Römer 1, Vers 24 sagt, Gott überlässt sie den Begierden ihres Herzens. Denn in jedem von uns wächst etwas, das die Hölle sein wird, wenn es nicht im Keim erstickt wird. Und ich finde, wir sehen das ganz wunderbar in diesem Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus in Lukas 16. Ich vermute, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Lazarus ist dieser arme und gepeinigte Mann, der vor den Toren des reichen Mannes bettelt. Und dann sterben beide. Lazarus kommt in den Himmel, der reiche Mann hingegen erlitt ganz große Qualen im Totenreich. Und dort meldet er sich zu Wort und es entsteht ein Gespräch zwischen diesem reichen Mann und Abraham. Und ich lese mal die Verse 24 bis 31 vor. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er hier dafür getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagt der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf sie sollen die hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Lass uns dieses Gleichnis mal ein bisschen genauer anschauen, also aus einer ganz konkreten Perspektive. Und ich möchte ganz kurz sagen, es ist total wichtig, dass wir verstehen, dass das ein Gleichnis ist. Also dass man nicht eins zu eins alles auf das echte Leben übertragen kann, sondern dass es einen ganz konkreten Punkt hat. Einfach nur kurz Nebenbemerkung. Ja, ich finde, dass dieses krasse Ausmaß von Verleugnung, Schuldzuweisung und geistlicher Blindheit dieses reichen Mannes krass bewundernswert. Das ist schon echt ein Level, was da hier an den Tag legt. Ja, der scheint überhaupt nicht zu realisieren, was hier passiert. Stattdessen behandelt der Lazarus ja immer noch einen Menschen wie einen Menschen zweiter Klasse und will ihn zu seinem Dienstboten machen und macht Gott für seine Situation verantwortlich. Lukas 16. Also ich will nicht sagen, dass der reiche Mann glücklich ist. Der ist überhaupt nicht glücklich. Der fühlt sich da überhaupt nicht wohl. Aber der ist so sehr in seiner Selbstzentriertheit und seinem Stolz gefangen, ja, so wie wir es mit den Löffeln hier gerade hatten, ja, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, diese Realität überhaupt wahrzunehmen. Aber ich glaube, genau hierin zeigt sich eben diese verdrehte Logik der Hölle, die ins Verderben führt. In gewisser Weise wird die Hölle ja zu einer Art Spiegelbild des Himmels. Die ist nicht der echte Himmel, aber die bietet so ihre eigenen schattenhaften Imitationen der wahren Freude, der wahren Gerechtigkeit und des wahren Lebens. C.S. Lewis beschreibt das ganz spannend in seinem Buch Die große Scheidung. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gelesen hat, das Buch. Hier wird eine Gruppe von Menschen mit einem Bus aus der Hölle in den Himmel gefahren und bekommt dann die Möglichkeit, dort zu bleiben. Ja, eigentlich ein sehr großzügiges Angebot, ja. Aber entgegen der allgemeinen Erwartung entschließen sich die meisten jedoch wieder in die Hölle zurückzukehren. Denn die Menschen in diesem Bus wollen lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel zu dienen. Die wollen lieber ihre Freiheit als ihre Erlösung. Und die bilden sich ein, dass sie Macht und diese Macht und Freiheit verlieren würden, wenn sie Gott verherrlichen würden, wenn sie sich Gott unterstellen. Und die merken gar nicht, wie tragisch, ironisch ihre Entscheidung ist. Aber es ist eben ihre Entscheidung gewesen. Weil die Hölle ist das Resultat menschlicher Freiheit. Der zweite Gedanke, den ich mit in diese Gespräche nehmen würde, lautet, die Hölle ist der Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Die Hölle ist der Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Ich glaube, irgendwie zucken wir innerlich alle mal ein bisschen zusammen, wenn wir über Gottes Gerechtigkeit nachdenken, weil wir verbinden das so schnell mit dem Thema Zorn. Und damit kommen wir überhaupt nicht klar, ne, dass jemand zornig auf uns sein könnte. Ja, die Vorstellung davon, dass Gott zornig sein könnte, scheint uns aus irgendeinem Grund so ein belastendes Relikt aus einer längst vergangenen Zeit zu sein, für das wir uns irgendwie rechtfertigen müssen. Jetzt passt nicht mit dieser heutigen Gottesvorstellung zusammen und in unseren Köpfen ist Gott Liebe und da passt Zorn halt nicht rein. Ganz logisch, Leute, Gottes Zorn ist ja nicht das Gegenteil von seiner Liebe. Das Gegenteil von Liebe wäre Hass. Und in seiner äußersten Form, und das überrascht euch vielleicht jetzt, wäre das Gleichgültigkeit. Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit, Gottes Liebe und sein Zorn, die gehören zusammen. Ohne diesen heiligen Zorn, ohne diesen Ausdruck moralischer Verantwortung, wäre es nicht möglich zu lieben. Das heißt, Gottes Zorn ist also kein launischer Anfall, sondern ein Ausdruck seiner ultimativen Liebe zu uns. Und vielleicht fällt uns das ein bisschen leichter, wenn wir das aus unserer Perspektive mal betrachten. Denkt mal daran, wie viel Zorn wir empfinden, wenn wir sehen, wie zum Beispiel Schulkinder sinnlos getötet werden würden. Oder wie Frauen vergewaltigt werden. Oder wie Menschen aufgrund ihrer Herkunft ausgerottet werden. Denkt mal daran, wie viel Zorn wir empfinden, wenn wir vom modernen Sklavenhandel hören. Wenn wir an den Holocaust denken oder wenn wir über den globalen Sexhandel nachdenken. Dieser Zorn kommt ja nicht von ungefähr. Die Wurzeln dieses Zorns ist Liebe. Denn niemand, der Menschen anderer Herkunft oder Hautfarbe als Untermenschen betrachtet, würde sich ja an rassistischer Ausbeutung stören. Niemand, der glaubt, dass Menschen oder Kinder Eigentum sind, würde sich an sexuellem Missbrauch stören. Je mehr wir lieben, desto leichter wird unser Zorn entfacht, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Und wenn die Bibel jetzt bezeugt, dass Gott selbst die Liebe ist, können wir seinen Zorn über all die Ungerechtigkeit, die es in dieser Welt gibt und die seinem Wesen der Heiligkeit widersprechen, ein bisschen besser verstehen. Denn dieser Zorn ist gegen dieses Krebsgeschwür der Sünde gerichtet, das das Innere des menschlichen Wesens zerfrisst. Die Sünde, die zerstört all das Gute, das Gott in die Menschen und seine wunderbare Schöpfung hineingelegt hat. Die macht Leben und Freude und Entfaltung unmöglich, weil sie gegen die Ordnung der Weisheit und Gerechtigkeit lebt, die Gott in diese Welt hineingewoben hat. Und das kann er nicht mit ansehen. Das will er nicht mit ansehen. Das kann er auch in seiner Gegenwart nicht dulden, denn er ist heilig und gerecht. Und der gerechte und heilige Gott hat die Macht, diesem Bösen Einhalt zu gebieten. Die Hölle ist in diesem Sinne ja jene Dimension der zukünftigen Realität, die das Böse unter Quarantäne stellt, damit es eben nicht weiter unter den Menschen wüten kann. So wie die letzten Spuren der Pocken in irgendeinem gesicherten Labor weggesperrt wurden, ja, damit sie niemals dort entweichen können. Die Hölle ist die ewige und bestrafende Quarantäne der Menschheit, die aufgrund der Sünde aufgehört hat, wahrlich Mensch zu sein. Und vielleicht denkt ihr immer noch, ja, ist okay, dass Gott ja da auch Gerechtigkeit walten lässt und Leute bestraft, das verstehe ich, aber ewig, ewige Strafe, muss das sein? Zieht das nicht ein bisschen übers Ziel hinaus? Ich finde, wir sollten auch darüber mal ganz kurz nachdenken. Stellt euch mal so einen Typen auf einer Parkbank vor, der verschiedenen Lebewesen die Beine ausreißt. Ich weiß, ein bisschen verstörend gerade das Bild, aber der beginnt mit so einem Grashüpfer, zieht dem so die Beine raus, dann nimmt er einen Frosch, reißt dem die Beine aus, dann einen kleinen Hund, outrageous, ja, und zuletzt nimmt er ein Baby. Ja, während wir beim Grashüpfer wahrscheinlich sitzen würden und denken würden, Alter, was ist mit dir? Kommst du mit deinem Leben klar? Also wir wären wahrscheinlich schon irgendwie irritiert, was soll das, ja? Würden wir ja hoffentlich spätestens beim Baby, würden wir ja alle moralischen Alarmglocken angehen und sagen, Alter, hör auf, ja? Also wir würden sofort eingreifen, sofort für Gerechtigkeit sorgen. Und unsere Reaktion zeigt die Schwere der Sünde, die bemisst sich eben nicht nur an der Sünde selbst, das Beine ausreißen, ja? Sondern auch am Wert und der Würde desjenigen, gegen den gesündigt wurde. Wäre Gott ein Grashüpfer, ja? Wäre Gott ein Grashüpfer, hätte eine Sünde gegen Gott keine großen moralischen Folgen und eine ewige Strafe, ja, also eine Strafe, die bis in Ewigkeit geht, wäre eine absolute Überreaktion. Aber Gott ist kein Grashüpfer. Und er ist auch nicht so wie wir. Gott ist heilig und unendlich, er ist barmherzig und gnädig, er ist die Definition von Schönheit. Seine Herrlichkeit und Würde sind grenzenlos. Und gegen ein unendlich herrliches Wesen zu sündigen, ist ein abscheuliches Vergehen, das eine unendliche Strafe verdient. Das ist wahre Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Die Hölle ist ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Der letzte Gedanke, den ich mit in diese Gespräche nehmen würde, lautet: Die Hölle ist ein leises Echo der Liebe Gottes. Die Hölle ist ein leises Echo der Liebe Gottes. Und ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen absurd an, ja, aber ich versuche das mal zu erklären. Gib mir ein paar Minuten. Ja, irgendwie haben wir das Gefühl, wir könnten unseren Glauben an einen liebenden Gott, ja, an die Liebe Gottes retten, wenn wir das Gericht und die Hölle aus unserem Glauben verwerfen. Ja, wenn wir anfangen zu behaupten, ach, die Hölle gibt es gar nicht, das ist nur so ein Bild gewesen, das brauchen wir alles nicht. Und wir haben das Gefühl, wenn wir das Gericht und die Hölle rauswerfen, haben wir einen liebenden Gott. Aber wenn wir das mal konsequent zu Ende denken würden, was wir dann tun, müssten wir eigentlich feststellen, wie ironisch das ist, was wir hier gerade machen. Denn in diesem Bemühen, unseren Gott liebevoller zu machen, ja, als die Art und Weise, wie er sich so vorstellt, haben wir ihn letzten Endes weniger liebevoll gemacht. Weil Gott in diesem Szenario gar nicht mehr einzugreifen braucht, nicht handeln braucht. Es würde ihn nichts kosten, uns zu lieben. Er müsste nicht leiden, um uns zu erlösen. Wenn es kein Gericht gibt, gibt es auch keinen Kreuzestod. Er müsste sich nicht herablassen, um uns zu empfangen. Seine Liebe zu uns wäre reine Sentimentalität. Wir müssen das wirklich verstehen. Wenn wir die schlechte Nachricht vom Gericht und von der Hölle wegnehmen, dann nehmen wir der guten Nachricht vom Himmel, von der Gnade, jegliche Bedeutung, jegliche Schlagkraft. Nur wegen der Realität des Gerichts und der Hölle ist die Botschaft von Jesus, von der Gnade und der Liebe so überwältigend und übertrefflich. Und Gott hat es ja alles gekostet, uns zu lieben, ewige Gemeinschaft mit uns zu haben, uns vor diesem Gericht, vor dieser Hölle zu bewahren. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass alle Menschen leben. Immer und immer und immer wieder sagt er das in seinem Wort. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Hesekiel 18, Vers 23. Glaubt ihr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Und Johannes 3, Vers 16, ganz klassisch. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat alles gegeben, damit wir diesen Weg nicht gehen müssen. Ja, Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir diesen Weg nicht gehen müssen. In gewisser Weise ist Jesus selbst in diesen 3 Stunden, in denen er am Kreuz hing, für uns durch die Hölle gegangen. Lass uns mal gemeinsam an den Fuß des Kreuzes gehen und das verinnerlichen, was dort geschehen ist. Ohne Filter. Jesus, ja, stellt euch vor, Jesus, Gott selbst, hängt am Kreuz, diesem absolut bestialischen Symbol für die geistliche Finsternis und Gefallenheit dieser Welt. Mitten in einem qualvollen Todeskampf. Er spürt, wie die zerfetzten Wunden der Peitschenhiebe gegen dieses raue Holz des Kreuzes scheuern. Spürt, wie die Dornen auf seinem Kopf sich immer weiter in sein Fleisch hineinfressen. Spürt, wie die Nägel an Händen und Füßen krampfhaft versuchen, das Gewicht des eigenen Körpers zu tragen. Und spürt dann, wie nach und nach die Kräfte nachlassen, seinen eigenen Brustkorb zu heben, um atmen zu können. Er wartet ja im Grunde nur noch darauf, dass er endlich erstickt. Aber ich glaube, das, was diese Stunde für Jesus unerträglich macht, ist nicht diese krasse körperliche Dimension des Kreuzestodes. Und ich finde, das heißt schon was. Ja, denn ich glaube, es ist die geistliche Facette, die da passiert. Denn hier am Kreuz spürt Jesus zum ersten Mal, ja, das ganze Ausmaß, die erbarmungslose Grausamkeit der Sünde mit all ihren Konsequenzen, das spürt er am eigenen Leib. Ja, die bittere, entsetzliche, zerreißende Realität der Sünde. Es ist der geballte Zorn Gottes, den er hier am eigenen Leib erfährt. Das unerträgliche Leid der Gottverlassenheit. Hier an diesem winzig kleinen Ort im Raumzeitkontinuum trägt Jesus die Sünde der ganzen Weltgeschichte. Die Sünde von Abermillionen Menschen. Die Sünde jedes einzelnen Menschen. Und all das, was die Sünde verdient. Was muss das für ein Leid gewesen sein? Was für eine Gottverlassenheit? Mein Gott, ruft er, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, wir können diese heilsgeschichtliche Wucht dieses Ereignisses niemals ganz verstehen. Das, was dort auf Golgatha passiert, das übersteigt all unsere Vorstellungskraft in seiner Erhabenheit, in seiner Schönheit, in seiner Liebe. Aber der Blick auf die Hölle hilft uns, das Ausmaß dessen, was Jesus für uns getan hat, etwas mehr zu spüren. Und so wird die Hölle zu einem ganz leisen Widerhall, zu einem ganz leisen Echo des Leidens Jesu und somit der unendlichen Liebe Gottes zu uns Menschen. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen. Die Hölle ist erstens das Resultat der menschlichen Freiheit. Gott schenkt uns die Würde eines freien Willens und damit erhalten alle das, was sie am Ende gewählt haben. Entweder werden sie für immer bei Gott sein und beten ihn an, oder sie werden für immer ohne Gott sein und beten sich selbst an. Zweitens, die Hölle ist Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Der unendlich heilige und herrliche Gott liebt die Menschen so sehr, dass er dem Bösen in Ewigkeit Einhalt gebietet. In seiner Gerechtigkeit ist er gnädig und in seiner Gnade ist er gerecht. Und drittens, die Hölle ist ein leises Echo der Liebe Gottes. Der Blick in die Hölle, der lädt uns ein, zu Jesus ans Kreuz zu kommen und immer mehr zu verinnerlichen, wie unendlich groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Ich glaube, wenn wir mit Menschen über die Hölle reden, ich weiß nicht, ob das jemandem schon mal passiert ist, da geht es natürlich nicht nur um Inhalt, sondern auch um unsere innere Haltung, unsere geistliche Ausrichtung. Und deswegen habe ich so ein ganz, ganz paar Gedanken noch dazu, bevor ich euch entlasse. Begegne deinem Gegenüber mit Barmherzigkeit und Tränen. Ja, unsere Trauer, unser Mitgefühl, ja, für die ewige Situation unseres Nachbarn sind ein Ausdruck von Gottes Liebe zu den Menschen. Liebe und Wahrheit sollten den Rahmen unseres Gesprächs bilden. Wir sollten die Wahrheit nicht vertuschen, aber wir sollten auch mit den Menschen trauern. Also scheue dich nicht, die Wahrheit auszusprechen. Aber sei sensibel und gnädig. Begegne deinem Gegenüber mit der Dringlichkeit der Botschaft. Ein Evangelium, das nicht vor dem jüngsten Gericht warnt, ist so ein bisschen so, als würde man den Bewohnern des antiken Pompeji sagen, dass ein Regenschirm aus Stroh ausreicht, um sie vor einem möglichen Vulkanausbruch des Vesuvs zu schützen. Funktioniert nicht. Ja? Und drittens, und das ist der wichtigste Punkt, begegne deinem Gegenüber am Fuß des Kreuzes. Jedes Gespräch über die Hölle muss im Licht des wunderbaren Evangeliums geführt werden. Unser Herz und unser Mund sollten überschwappen von der wunderbaren Gnade, die wir selbst immer und immer und immer und immer wieder empfangen. Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt von Gottes Gnade und Gerechtigkeit, von ihrer heilsgeschichtlichen Verwobenheit und ihrer mysteriösen Schlagkraft. Und die Worte von Jesus am Kreuz, die gelten ja wirklich uns allen. Es ist vollbracht. Amen.